Es ist ratsam und klug, alle Beobachtungen des Erdsystems zusammen und Frühwarnsysteme bereitzustellen. Das sagte gerade eben im Film Celeste Saulo, die frisch gewählte Generalsekretärin der Weltorganisation für Meteorologie. Und dann handeln wir entsprechend, weil wir ja jetzt wissen. Und wissen wir, dass wir handeln werden? Sicher ist nur, dass wir sowohl durch unser Handeln wie durch unser Nichthandeln Schäden verursachen können. Willkommen bei Skobel. Uns ist klar, dass Klimakollaps ein Wort ist, das niemand mag. Ebenso wenig wie den Klimawandel, in dem wir stecken. Wir wollen uns nicht verändern und verändern doch in exponentiell übergriffiger Weise durch uns selbst alles um uns herum. Ökosysteme, Klima, die Lebensbedingungen anderer Lebewesen, einschließlich derer unserer Mitmenschen. Dass es so ist, wissen wir, auch wenn wir es nicht immer unmittelbar sehen oder sehen wollen.
Mehr als 500 Liter pro Quadratmeter. Innerhalb von nur 12 Stunden. Eine Regenmenge, die sonst über das Jahr verteilt runterkommt. Spanien im Herbst 2024. Eine Katastrophe mit weit über 200 Toten. Tagelang suchen Rettungskräfte nach Überlebenden. Die Hilfe? Viel zu spät. Die Wut und Verzweiflung der Menschen wächst. Auf dem gesamten Planeten wird Extremwetter immer häufiger und immer heftiger. Inzwischen ist alle paar Monate von einem Jahrhundertereignis die Rede. Allein den 10 gravierendsten Unwettern sind in den letzten 20 Jahren weltweit mehr als eine 500.000 Menschen zum Opfer gefallen. Eine neue Studie zeigt, ohne den Klimawandel hätte es weitaus weniger Tote gegeben. Der Klimawandel kommt nicht irgendwann, sondern ist längst allgegenwärtig. Dennoch bleibt er für viele eine abstrakte Bedrohung, während die Alarmzeichen für andere reine Hysterie sind.
Wir sind mittendrin, kein Zweifel. Das hat Folgen. 2024 ist es nach derzeitigem Stand im globalen Mittel über 1,5 Grad wärmer als der Referenzwert. Aber wie kommen wir ins Handeln? Welche Rolle spielen beim Klimakollaps die Meere, ihre Strömungen und auch ihre Bewohner? Und das will ich jetzt mit meinen Gästen ergründen und begrüße herzlich Antje Boetius, Meeresbiologin, Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts, Professorin für Geomikrobiologie an der Universität Bremen und im dortigen Max-Planck-Institut. Maren Urner ist Neurowissenschaftlerin und Professorin für nachhaltige Transformation an der FH Münster. Unlängst veröffentlichte sie ihr Buch Radikal Emotional, in dem sie zeigt, warum und wie Politik so stark von Emotionen getrieben ist. Und Özden Terli schließlich ist Kollege beim ZDF, Meteorologe, Wettermoderator und engagierter Aufklärer in Sachen Klima. Herzlich willkommen. Antje, du hast ja eine Menge Meere gesehen, warst bei der Polarstern-Expedition bis rauf zum Nordpol, hast dort Filmaufnahmen vom Meeresboden gemacht. Das EU-Erdbeobachtungsprogramm Copernicus hat jetzt gesagt, das Tempo der Meereserwärmung hat sich seit 2005 nahezu verdoppelt. Was bedeutet das?
Na, erstmal können wir unserem Planeten Erde dankbar sein, dass die Erde einen Ozean hat, der 93% der Wärme aufnimmt und umverteilt. Deswegen gibt es Leben auf der Erde. Deswegen
93%.
Irre, ne? Deswegen sind auch schon viele Katastrophen überstanden worden. Aber diese Erwärmung, die wir jetzt spüren und fühlen und sehen, die zu unfassbaren Schäden führt zu diesen Zeiten, die kennen wir so nicht und die ist auch wirklich schwer zu erklären. Da sind wir am Forschen. Was ist das und warum geht das so sprunghaft schnell?
Warum ist das sprunghaft? Ich meine, die meisten Menschen werden ja annehmen, naja, das ist so eine, wenn ich in der Küche irgendwie Wasser erhitze, das ist kontinuierlich, das geht nicht sprunghaft.
Genau, also ein Glas Wasser kann ganz schön viel Wärme aufnehmen, wenn man es auf den Herd stellt. Das geht wirklich langsam, bis dann alles Wasser gleich warm ist. Und jetzt haben wir eben einen Sprung da drin, an der Oberfläche zumindest. Und den wollen wir gerne erklären. Der hat mehrere Faktoren. Und sehr unangenehme Faktoren, weil wir in einigen Bereichen, auch in unserer geliebten Nordsee, zu schnell zu warm geworden sind an der Oberfläche, mit vielen Konsequenzen für das Leben.
Özden, wie siehst du das mit dem Sprung? Ist das was Neues tatsächlich auch in der Meteorologie oder kennst du das schon lange?
Also dieser Sprung ist absolut einzigartig, wenn man sich die Daten vorher anguckt. Die Kurven, die laufen alle so gemächlich. Das ist eine Zunahme, wirst du bestätigen, Antje, der Temperaturen. Aber es gibt dann ab einem bestimmten Zeitpunkt letztes Jahr springt es. Ne? Und dieser Sprung, das ist wirklich überraschend. Das hat uns auch überrascht, auch in der Kommunikation. Wenn wir quasi auch über das Wetter gesprochen haben, haben wir das auch thematisiert und immer wieder sogar über den Sommer hinweg, letztes Jahr bis in die Gegenwart, haben wir das immer wieder gesagt, gezeigt. Und dieses Mehr an Wärme, das spüren wir beim Wetter. Wir haben so massive Überflutungen überall auf dem Planeten. Aber auch bei uns in Deutschland haben wir das gespürt. Wir erinnern uns in diesem Jahr, am Anfang des Jahres, da gab es Überflutungen im Norden Deutschlands. Dann kam die Region Saarland dazu. Dann hatten wir an den Alpen und dann zuletzt dieses wirklich krasse Ereignis in Österreich. Und da sind wir ja ganz knapp vorbeigeschrammt. Wenn man sich tatsächlich diese Grafiken anschaut von den Niederschlagsmengen im Modell, dann sieht das aus wie so ein Loch, wie so ein Kometeneinschlag, der da reingeschlagen hat und quasi diese immensen Regenmengen gebracht hat. Und wir haben es ja eben auch im Spanien. Film gesehen. Spanien. Ja? Und es hört ja nicht auf.
Mich hat geschockt, die Hurricanes, die gleichzeitig waren bei einem Golf von Mexiko, der einfach dunkelrot, weit solche Hitzetemperaturen, dass ganz viel Leben auch gestorben ist. Das sind wirklich ganz unangenehme Konsequenzen.
Maren, in deinem letzten Buch, Radikal emotional, wie Gefühle Politik machen, beschreibst du ja die Rolle von Gefühlen für unser Handeln, auch für unseren Umgang mit Klimakatastrophen. Einige sagen, ja, das schürt ihr von den Medien ja ganz massiv, ja, weil ihr bestimmte Ideologie vertretet. Andere verschweigen das. Wir reden ja später nochmal auch über Kommunikation, aber wie erklärst du dir diese widersprüchliche Einschätzung des Phänomens?
Ja, also wir haben ja lange Zeit, wenn wir so in die Klimakommunikation, das ist ja mittlerweile ein ganz eigener Forschungsbereich geworden, gucken, dann hatten wir ganz lange eine Phase der Leugnung, also wo einfach sozusagen das Gegennarrativ gegen jeden wissenschaftlichen Konsens war, naja, das ist alles nicht so schlimm, ne? Und eben Zweifel gesät
wurden. In Klammern Ölindustrie und Lobbyismus, die das auch nochmal aktiv, also das muss man ja einfach, das ist ja ein Fakt.
Richtig.
Die das einfach nochmal untermauert und dagegen gearbeitet.
Genau, war. Richtig. Massiv. Mit sehr viel Geld und sehr viel Einfluss und sehr viele, wie ich dann als Neurowissenschaftlerin sage, Hirne verändert hat auf eine sehr einzigartige, in Klammern negative Art und Weise. Weil eben, wenn wir eine Sache einmal hören, um ganz kurz auf diese Leugnung einzugehen, dann sagen wir vielleicht, naja, okay, das haben wir irgendwo mal gehört. Aber wenn das dann nochmal und nochmal von verschiedenen Quellen...
Setzt sich fest.
Genau. Unser Hirn lernt vor allem über Wiederholung. Und dann hatten wir, und da ist auch im Prinzip fast ein Sprung zu beobachten, so in der englischsprachigen Literatur wird das jetzt bezeichnet, so straight from denial to doomerism. Also quasi direkt auf so einer geraden, kurzen Linie oder sprunghaften Entwicklung von dieser Leugnung hin zu diesem, naja, okay, ist jetzt eh alles zu spät, in Klammern, dann lass uns doch noch mal kurz Party machen. Und das ist natürlich genauso fatal, weil in beiden Fällen es dazu führt, dass Menschen was tun? Nichts. Weil sie einmal das Gefühl haben, naja, es gibt halt Zweifel und warum sollte ich denn was verändern? Und der Mensch ist erstmal von Natur aus faul und dann kommt vielleicht noch gepaart und daher auch deine Frage, so ein bisschen Angst dazu. Das ist doch irgendwie unvorstellbar. Das wurde ja hier auch gerade schon angesprochen. Wir konnten uns das gar nicht vorstellen. Und wenn wir sagen, naja, es ist zu spät, ist natürlich auch die Konsequenz, ja, was soll ich denn dann noch verändern?
Also eigentlich geht es darum, in gewisser Weise nichts zu tun.
Genau. Und das ist natürlich fatal, weil, und das hat der erste Film ja ganz eindrücklich gezeigt und jetzt auch unsere erste Runde hier, wir müssen jetzt ganz vieles verändern, wenn wir gute Lebensbedingungen auf diesem Planeten erhalten wollen. Denn die sind nicht jetzt, das auch ein Problem in der Klimakommunikation lange gewesen ist, die sind jetzt nicht irgendwie wann in der Zukunft, wie es dann so schön hieß, oder in x Jahren oder Jahrzehnten,
sondern
jetzt und hier. Es wird spürbarer, es ist spürbarer und gleichzeitig wird es aber immer noch nicht direkt verbunden. Also diese Kausalität, dieses Ursache-Wirkungsprinzip, wo unser Gehirn auch andauernd nachsucht, ist nicht direkt da. Ja? Also nur weil ich jetzt ins Flugzeug steige und nach Los Angeles fliege, sterben halt nicht irgendwie 3 Leute mehr an Hitzetod oder fallen 100 Bäume unter mir um. Ja? Und das klingt jetzt vielleicht sehr zynisch oder plakativ, aber das ist das Problem. Wenn ich was esse, was schlecht ist, dann kriege ich Bauchschmerzen. Und wenn ich nicht irgendwie ganz schräg drauf bin, mache ich das danach wahrscheinlich nicht nochmal.
Ich habe gerade überlegt, aber es gibt ja auch so viele Menschen, die in Bewegung gekommen sind, so viele Unternehmen, so viele starten. Und das ist ja nicht nur, dass man das nicht verstehen kann, was vielleicht sein könnte oder noch nie in seinem Leben sich über Risiken Gedanken gemacht hat, sondern es wird einem auch richtig schwer gemacht. Alles, was man für eine Zukunft tut, die eigentlich so viele wollen, wo man sagen kann, die Kinder sollen es mal besser haben, es soll allen gut gehen, da sind ja viele Menschen unterwegs.
Theoretisch sind wir uns da sogar alle einig, ja, also quer durch die Parteien.
Ja, und wir haben tolle Umfragewerte nach wie vor, auch wenn man es anders liest, aber die Deutschen sind in der Mehrheit dafür, Klimaschutz ist wichtig. Aber jeder, der sich auf den Weg macht, was beizutragen, läuft gegen Widerstand. Das ist zäh, das ist teurer. Und jeder, der sich wegduckt, der Umwelt zerstört, handelt, wird da irgendwie noch ein bisschen für belohnt. Und solange wir das ganze Leben sich wie so eine zähe, dicke Sirupsoße anfühlt, solange kommen wir auch nicht gut voran.
Wir reden ja gleich über diesen kommunikativen oder das ist ja fast ein gesellschaftspsychologischer Aspekt. Da reden wir ja gleich nochmal drüber. Ihr müsst mir eine Frage nochmal beantworten. Ich habe jetzt in mehreren wissenschaftlichen Veröffentlichungen gelesen, dass wir einerseits ja mit den Modellen, die wir hatten, den Jetzt-Zustand einigermaßen korrekt wiedergeben. Aber es gibt Entwicklungen, die um das Mehrfache abweichen von diesen Modellen, insbesondere zum Beispiel in Sibirien, aber auch in den arktischen Regionen, sodass einige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen, aha, da gibt es in diesem chaotisch komplexen System, da gibt es offensichtlich noch eine treibende Komponente, die wir noch nicht richtig identifiziert haben. Uns ist da möglicherweise was entgangen. Wisst ihr da was drüber?
Klar, also am Alfred-Wegener-Institut beschäftigen wir uns ganz stark damit, was ist mit Arktis und Antarktis los, warum sind die zeitversetzt? So lange war ja auch das Meereis in der Antarktis, was geschwankt hat zwar, aber es hat sich eigentlich nicht in Richtung Erwärmung macht weniger Meereis bewegt, das war nur die Arktis und hat uns vor viele Fragen und Probleme gestellt und auf einmal bricht es auch da weg. Und dieses Sprunghafte, bin Biologin, aber aus der theoretischen Physik sagt man immer, ein System ist ja normalerweise dynamisch im Schwingen. Aber wenn es dann immer krasser schwingt, dann ist irgendwas faul. Ne?
Also wenn es immer krasser schwingt,
dann geht man irgendwo hin, wo man nicht sein will, weil es vielleicht auch nicht mehr zurückgibt. Und wir haben nach und nach, kriegen wir ein paar Antworten über diese Rätsel, die Erde uns aufgibt. Was hat sie denn noch drauf? Aber leider alles zusammengefasst zeigt, dass wir in der Zeit der Forschung über Erde und Zusammenhang mit Klima eigentlich die Heftigkeit der Antworten der Erde unterschätzt haben. Also die meisten Modelle, deswegen gibt es auch Kritik am Weltklimarat, an den eher konservativen Ergebnissen, wo es immer so vorsichtig sein, das Risiko einschätzen und ständig gibt es immer was, das ist ja noch schlimmer geworden, es ist ja noch mehr Eis verloren gegangen. Das ist hart und das bedeutet einfach noch schneller, klarer, radikaler kommunizieren, was sehen wir da draußen?
Also was ich wichtig finde, ist das immer zu trennen, dass wir sehen, was in der Natur passiert, das überholt uns rechts und links. Ne? Also das ist in einem Zustand, beziehungsweise es gibt keinen Zustand, es verändert sich immer mehr, schneller, immer radikaler.
Übrigens auch das Artensterben. Ne?
Ja, also, ja, genau, das wird ja, genau, man muss ja eigentlich beides mitdenken. Mhm. Aber nochmal dann zurück auf die Gesellschaft. Die Gesellschaft ist total zäh, kommt nicht vorwärts und dann heißt es ja, aber es passiert ja schon etwas, ne? Aber ja, es passiert etwas in der Gesellschaft tatsächlich, verschiedenste Bereiche, Batterieentwicklung etc., es tut sich tatsächlich was, aber nicht schnell genug, wir sind einfach radikal zu langsam gegenüber der Natur, die uns überrollt.
Aber vielleicht die gute Nachricht, wenn ich die zwei Sätze sozusagen da ergänzen, weil ihr jetzt so schön die Steilvorlage mit diesem Wort radikal, was ich ja sehr mag, eben nicht nur im Buchtitel radikal emotional, sondern insgesamt, weil was bedeutet radikal eigentlich ja nur an die Wurzel zu gehen? Und das hast du eben so schön gesagt, ne, mit dem ja, es gibt da so viel Veränderungswillen, aber der wird dann halt gebremst durch die Strukturen, die wir uns bisher geschaffen haben, weil wir nicht ehrlich genug, also nicht radikal ehrlich genug über diese Wurzeln sprechen. Also wo liegt eigentlich nicht nur das Haar in der Suppe, sondern ist eben die ganze Suppe irgendwie oder der falsche Teller, wenn man das Bild, ja.
Zu viel gesalzen.
Richtig, also erzählen wir uns halt einfach Geschichten darüber, dass es irgendwie nett wäre, wenn man seine Sojamilch statt der, weiß ich nicht, Hafer-Kuhmilch trinkt und dann tut man sich irgendwie, klopfen wir uns gegenseitig auf die Schultern, gehen nach Hause, aber besprechen nicht das eigentliche grundlegende Problem, nämlich dass es hier um eine Verteilungs- und Gerechtigkeitsfrage geht. Und das ist im Kern das, was wir radikal ehrlich machen müssen und was wir hoffentlich hier heute Abend jetzt einfach mal auch versuchen und was mehr und mehr Menschen tatsächlich ja auch machen, weil die Bedrohung halt so krass und so unerwartet und so groß ist.
Geschätzte 3/4 der Erde werden von Wettermustern des sogenannten El Niño-Phänomens beeinflusst. El Niño verursacht Trockenheit, wo sonst Regen fällt, zum Beispiel im Amazonas oder an den trockenen Küstenwüsten Perus, also im Westen der Anden, Überschwemmungen. Dazu gleich noch mehr im Film. Das Fatale ist, dass El Niño nur eines von vielen Strömungsphänomenen im Wasser, an Land und in der Luft ist, die alle zusammen ein komplexes Netzwerk bilden. Als im Januar 1992 bei unruhigem Seegang im Nordpazifik ein Frachter 12 Container verlor, brach einer von diesen Containern auf, Inhalt 29.000 solcher ähnlichen Quietscheentchen. Und im Laufe der Jahre dokumentierten diese Enten, die dann an den seltsamsten Stellen gefunden werden, wurden nicht nur den weit verzweigten Weg, den Plastikmüll in den Meeren nimmt, sie bewiesen zum Beispiel auch Spekulationen über Strömungsphänomene, etwa als einige Enten den Weg vom Pazifik über die Beringstraße zwischen Alaska und Sibirien nahmen und im Nordatlantik wieder aus dem Packeis plötzlich auftauchten. Was El Niño angeht, gab es lange vor den Enten bereits Aufzeichnungen aus dem Jahre 1726 und die bezogen sich auf die Küste Perus.
Jesus Santos und Julio Culia fischen vor der Küste von Peru. Und das schon seit 40 Jahren. Aber das Geschäft wird immer schwieriger.
Früher haben wir deutlich mehr rausgeholt. Fische im Überfluss. Wir sind auch aufs Meer rausgefahren. Was haben wir damals hier in kurzer Zeit alles gefangen?
Heute müssen sich die Fischer oft mit kleinen Krebsen begnügen. Denn das Meer verändert sich. Genauer, die Meeresströmungen. Angetrieben von den Passatwinden bringt der Humboldt-Strom normalerweise kaltes, nährstoffreiches Wasser aus der Tiefsee vor die Küste Perus. Das ist voller Plankton und anderen Mikroorganismen. Optimal, um viele Fischarten zu ernähren. Doch alle paar Jahre gerät der Humboldt-Strom ins Stocken, weil die Passatwinde ausbleiben. Dann erwärmt sich der Ostpazifik. Es kommt zu heftigen Stürmen und Überschwemmungen in Südamerika, während die Fischbestände zurückgehen. Bekannt ist dieses Phänomen als El Niño. Durch den Klimawandel tritt es immer öfter auf. Die Wirkmechanismen von El Niño werden schon seit Jahrzehnten erforscht. Und es zeigt sich, Winde, Meeresströmungen und das Leben im Wasser sind auf das Engste miteinander verknüpft. Um diese Abhängigkeiten besser zu verstehen, beobachten die Wissenschaftler Wetterereignisse von oben. Zum Beispiel mit dem Forschungssatellit PACE. Dieser wurde im Februar 2024 ins All geschickt, um unter anderem die Farbe des Meerwassers sehr genau zu bestimmen. Mit diesen Daten lassen sich Rückschlüsse auf das Leben im Wasser ziehen. Zum Beispiel Phytoplankton. Das ist wichtig für die Photosynthese. Es wandelt im Wasser gelösten Kohlenstoff in Sauerstoff und organisches Material um. So kann Phytoplankton das Fortschreiten des Klimawandels beeinflussen. Je wärmer das Oberflächenwasser im Meer, desto weniger Phytoplankton gibt es. Und weniger CO2 wird gebunden. Das Weltklima hängt aber noch viel enger mit dem Meer zusammen. Genauer mit den verschiedenen Strömungen. Der Humboldt-Strom vor Peru ist nur ein kleiner Teil eines weltweiten Netzes. Alle Ozeane sind miteinander verbunden. Und ein einzelner Tropfen Wasser braucht bis zu 1000 Jahre, um einmal den kompletten Zyklus aller Meeresströmungen zu durchfließen. Die Meeresströmungen beeinflussen auch das europäische Klima. Sie sorgen unter anderem dafür, dass warmes Wasser von der Karibik bis nach Europa transportiert wird. Vor der Küste Floridas ist es bis zu 30 Grad warm, bei uns dann immer noch 16 Grad. Ohne den Golfstrom wäre es in Nordeuropa 5 bis 10 Grad kälter. Die Winter wären so hart wie in Kanada oder Teilen Sibiriens. Motor dieses Wärmeaustauschs ist die Atlantische Umwälzpumpe. Vom Sonnenlicht erwärmtes Wasser fließt von Florida aus nach Norden und trifft auf einen riesigen Wasserfall aus kaltem, schwerem Wasser unter der Meeresoberfläche zwischen Grönland und Island. Hier sinken jeden Tag Milliarden Tonnen Wasser auf über 4000 Meter Tiefe und fließen dann weiter Richtung Süden. Aber auch dieses System ist in Gefahr. Durch die Erderwärmung schmelzen die Eisschilde Grönlands schneller als je zuvor. Jahr für Jahr fließen riesige Mengen Süßwasser in den Nordatlantik. Weil Süßwasser leichter ist als salziges Meerwasser, sinkt es nicht mehr so tief ab. Die Zirkulation des Golfstroms wird geringer. WissenschaftlerInnen haben festgestellt, dass der Golfstrom um etwa 15% schwächer ist als noch vor einigen Jahrzehnten. Der Effekt auf Europa und die Welt ist noch unklar. Auf jeden Fall aber steigt das Risiko immer extremerer Wetterbedingungen. Um besser zu verstehen, wie das weltweite System der Meeresströmungen funktioniert, sammeln Forschende umfassendere Daten. Denn wie groß der Einfluss des Meeres auf den Klimawandel ist, wissen wir noch gar nicht genau.
Wir reden ja von Klimakollaps, weil das Klima natürlich nicht zusammenbricht, weil irgendein Klima sozusagen gibt es immer. Aber die Systeme, die damit verbunden sind, kollabieren, also zu Kipppunkten kommen und zusammenstürzen. Eins davon sind natürlich die Gesellschaften. Was sind denn die Effekte dessen, was wir gerade gesehen haben, auf Gesellschaften?
Tatsächlich wirklich der Verlust an Leben und an Einkommen weltweit. Und auch das zeigen ja Forschungsergebnisse, dass Klimawandel bedeutet, unser erwünschtes Wachstum, die Verbesserung der sozioökonomischen Umstände, die Entwicklung von Gesellschaften werden behindert und immer mehr so. Schätzungen gehen so weit zu sagen, das geht bis 20% Verlust für unser Fortkommen, für unseren Wohlstand schon bis zur Mitte des Jahrhunderts. Und das sind harte ökonomische Zahlen. Und das bedeutet immer wieder, es ist alles ein System. Die Ökologie, das soziale Zusammenleben, aber auch die Wirtschaft, wie wir sie uns gestalten, die sind alle betroffen, sind aber auch gleichzeitig natürlich die Lösung, die es geben könnte.
Wenn das alles ein System ist und wir haben ja gesagt, das ist ein komplexes System, das all diese Teilsysteme verbindet, dann sind doch wahrscheinlich die, wie soll man sagen, katastrophalen Winde, die wir erlebt haben, ein Ergebnis dieses komplexen Aufschaukels. Und man kann erwarten, dass es ähnliche Ergebnisse dann in der Wirtschaft gibt.
Naja, also das Ding ist, wir haben ein Klima, was uns ja überhaupt diese Wirtschaft ermöglicht. Also wenn wir nicht so ein Richtig. Stabiles Klima hätten, hätten wir auch diese Wirtschaft nicht. Also zuerst ist immer das Klima zu stabilisieren, beziehungsweise wir müssen uns an der Natur orientieren und an der Physik. An der Physik kommen wir nicht vorbei. Ja, niemand, egal welche politische Richtung oder wie man sonst so sein Weltbild gestaltet, daran müssen wir uns alle orientieren und auch die Wirtschaft. Und wenn sie das nicht macht, Antje hat es gerade ausgeführt, dann gibt es ökonomische Einbußen. Und das ist eigentlich, ich muss sagen, das ist jetzt eigentlich tatsächlich gar nicht so weit her. Ne? Also man muss nur ein paar Sachen zusammensetzen, dann versteht man es.
Ich habe gerade noch mal nachgeguckt, weil ich mir das rausgeschrieben hatte. Es gab 2023 in Nature Communications eine Studie, die berechnet hat, gut, kann man jetzt über Details streiten, aber Pi mal Daumen berechnet hat, pro Stunde werden 16,3 Millionen US-Dollar aufgrund von Klimafolgen ausgegeben. Pro Stunde 16,3 Millionen US-Dollar. Stand jetzt. Beziehungsweise die Zahlen sind die von 2022.
Also aber auch in Deutschland. Unsere Schäden sind schon größer geworden als das, was wir bewusst investieren in den Klimaschutz. Und das wird immer mehr. Und dass eben das so schwer ist, begreifbar zu machen, zu sagen, es ist so klug und so ökonomisch richtig, jetzt in den Klimaschutz zu investieren, damit man Geld spart, damit man Möglichkeiten hat. Und diese Message kommt nicht durch. Und ich glaube wirklich dran, genau wie du gesagt hast, das ist ein Gerechtigkeitsproblem, weil noch nicht klar geworden ist, dass alle was davon haben, das Klima zu schützen.
Richtig, weil wir uns im großen Stil, sowohl medial als auch dann natürlich eben politisch, gesellschaftlich, noch die falschen Geschichten erzählen. Und eine dieser Beispiele dafür ist eben diese wunderbar im Sinne von so anschauliche Studie. Ich habe die auch im Buch mit zitiert.
Ja, wahrscheinlich habe ich sie fast.
Kann Buch. Sein, ist auch völlig egal. Also, oder ist nicht egal, aber ne, die Studie ist ja ein Beispiel, um zu zeigen, wie irrational. Und wir wollen doch immer der rationale Mensch sein, ja, wie irrational, und du hast es gerade auch nochmal beteuert, ja, unser Verhalten eigentlich ist, bezogen auf diese vermeintliche Trennung, und das hast du schön gesagt, es sind zwischen Ökonomie und Ökologie. Also wenn da keine Basis da ist, mit der wir wirtschaften können, dann brauchen wir gar keine ökonomischen Fragen mehr stellen, weil ja gar keine Basis da ist. Und es aber trotzdem noch, und wir brauchen wirklich nur den Fernseher anmachen, die Zeitung aufschlagen oder das Smartphone irgendwie anmachen, um zu sehen, wie stark dieses Narrativ oder diese Geschichte, die wir uns da noch erzählen, dass das ja gegeneinander ausgespielt wird, dass man Klimaschutz sich nicht leisten lassen können. Ich will es jetzt gar nicht alles wiederholen, weil dann lernen das jetzt die Zuschauer noch mal mehr, weil sie sich das wieder in ihr Gehirn packen. Aber das ist der fatale Grund. Ja, das ist das Fatale, was uns so irre im Sinne von selbstzerstörerisch gerade handeln lässt.
Einer der traurigsten Beispiele, um aufs Meer zurückzukommen, ist eben der Verlust der Korallenriffe weltweit. Wenn man sich das mal anschaut, wie ausgebleicht. Ich meine, Alexander Gerst hat darauf schon aufmerksam gemacht, als er mit der ISS über die immer weißeren Korallenriffe geflogen ist. Und jetzt sind wir so weit, dass wir 80% Schäden und mehr melden müssen. Und nicht nur verlassen die Symbionten ihren Wirt, die Koralle, sondern dann sind die Korallenriffe weiß, dann werden die bunten Fische davor gefressen, dann sind die weg. Und von diesen Korallenriffen lebt praktisch jeder dritte Meeresbewohner und auch die Menschen. Es sind für sie Schutzsysteme, es sind für sie Einkommen, weil dort eben gefischt werden kann, weil die Touristen kommen und das schön finden. Und diese Ressource, diese Leistung der Natur bricht weg. Und das ist ein unfassbarer
Punkt. Ja, ich würde noch eins zu machen. Wenn wir uns auch überlegen, dass wir ja nicht das Klima schützen, wir schützen uns ja selbst. Du hast das jetzt gut ausgeführt und im Prinzip du auch, Antje. Das ist ja im Prinzip, geht es ja nicht darum, das Klima zu schützen. Das Klima wird sich verändern.
So wie Gerd gesagt hat, Klimakollaps
wird sich verändern. Genau, die Frage ist, wie wir damit umgehen und ob wir in diesem Klima, was sich ja immer fortwährend verändert, in dem wir irgendwie quasi auskommen müssen.
Antje, ich muss dich noch was fragen. Das hat mich wirklich erstaunt. Das wusste ich so auch nicht. Wir waren ja unlängst gemeinsam bei Senckenberg und Enric Scala, der einen Preis bekommen hat, sagte unter anderem, und das sagt er ja öfters, also Meeresbiologe und Aktivist, wir müssen auf die Wildnis, the wild, vertrauen, weil das ist das, was uns rettet. Und du hast das ergänzt und gesagt, was wir gar nicht auf dem Radar haben, ist, wie die Bewohner des Meeres, also insbesondere dieser tägliche Weidewechsel, ja, von ganz tief in die Höhe und runter. Also diese Food Chain, dieses Food Web, was es da gibt.
Nahrungsnetz, ja.
Wie massiven Einfluss das auf das Klima hat. Also das Leben in den Ozeanen hat Einfluss, das musst du mal erklären.
Also die natürlichen CO2-Senken, würde man jetzt eben sagen, in der Kohlenstoffsprache, die halten die Erde im Gleichgewicht. Deswegen haben unsere Vorfahren, wir Menschen und noch viel länger Lebewesen, so davon profitiert, dass der Ozean eigentlich ein recht gutes Gleichgewicht hat an Temperatur und damit auch eine Umwelt gebaut hat für einzellige Algen, die unfassbar viel nicht nur Sauerstoff produzieren, sondern auch Kohlenstoff aufnehmen. Mhm. Und welche davon, die meisten werden gefressen, aber welche davon sterben ab und sinken zum Meeresboden.
50% des Sauerstoffs auf der Erde, habe ich von dir gelernt, kommt aus den Ozeanen.
Heute, ne? Heute. Also heute ist heute es so, die Balance, ja, genau. Ne? Einzeller gegen alle Bäume und Gräser in Balance. Aber in Wirklichkeit, in der Erdgeschichte ist es ja alles. Weil das, was wir an Pflanzen an Land haben, das ist ja sozusagen aus dem Meer erst ermöglicht worden, die Photosynthese. Und diese Kraft der Natur, Kohlenstoff aufzunehmen, zu speichern, das ist ja letztendlich auch der Grund, warum wir überhaupt Gas, Öl und Kohle haben. Das sind ja organische, fossile Brennstoffe. Was wir da verfeuern mit der Kohle, sind 60 Millionen Jahre alte Ursümpfe. Und Öl und Gas ist etwas jünger, aber nichtsdestotrotz, wir können es gar nicht so schnell zurückgewinnen, wie wir es jetzt verfeuern, wie es die Atmosphäre belastet. Wer das am besten und am günstigsten kann, ist die Natur, sind die Wälder, sind die Mangroven, die Seegraswiesen, die Einzeller in den Ozean. Und die schwächen wir auch noch durch verschiedene Nutzungen, aber auch durch dieses immer wärmer werdende Meer und Klima. Und so kommt es eben, dass eigentlich die günstigste Lösung für CO2, den Puffer, den die Natur bietet, auch noch kaputt geht. Ja. Und dieser irre Kreislauf, den wir befeuern, der uns aus den Händen gerät, den versuchen wir jetzt mit Technik, wahnsinnig teurer Technik, wettzumachen. Es geht so um CO2-Abscheidung zu bezahlen, CO2 wieder im Meer zu versenken.
Und es kommt ja noch was verrückt hinzu. Ja. Ich meine, Kohlenstoff bedeutet Tiere, die aus Zellen, die aus Kohlenstoff bestehen.
Und Pflanzen.
Sterben und Pflanzen. Sterben ab, sinken auf den Boden. Jetzt kommen wir auf die Idee, Manganknollen, weiß der Kuckuck was, vor allen Dingen auch Tiefseefischerei zu machen. Wir wirbeln die ganzen Sedimente auf. Was passiert dann?
Ja, also das, was sich ablagert, das ist langsam in Lösung befindlich, wird auch wieder gefressen und verdaut. Und deswegen gibt es so viel Kohlenstoff am Meeresboden. Und Untersuchungen zeigen, dass eben genau diese Veränderung der Oberfläche des Meeresbodens dann wieder Kohlenstoff zurückwirbelt. Und da sich eben der Wassertropfen durch die ganzen Meere bewegt, kommt davon auch wieder was zurück in die Atmosphäre. Und das alles ist weiter Schwächung. unserer freundlichen Helfer in der Natur, die eigentlich Kohlenstoffsenken erzeugen wollen. Die schlimmste Geschichte ist nach wie vor eben auch die Wale fast ausgelöscht zu haben, die auch noch ein wichtiger Teil der Kohlenstoffpumpe sind. Und das ist ein wichtiges Learning, was wir zu tun haben, zu begreifen, niemand kann so gut und günstig helfen mit dem Klima wie eine biodiverse Natur. Und die zu schützen, ist ein großer Teil der Lösung.
Das haben wir wirklich noch nicht auf dem Radar.
Noch nicht genug. Wir versuchen das. Es ist im European Green Deal auch vorgeschrieben. Ja. Wir haben in Deutschland auch Schutzgesetze, um die wir jetzt auch wieder kämpfen müssen, dass sie durchgeführt werden. Vernässung des Landes, Moore zurück, alle diese Speichersysteme, die auch noch die Biodiversität fördern und damit das Land lebenswert machen. Und da sind wir wieder beim Thema Gerechtigkeit. Es würde uns allen helfen, aber es werden wieder alle gegeneinander ausgespielt. Das heißt jetzt immer, den Landwirten soll was weggenommen werden. Das wird zu teuer, niemand kann sich das leisten. Und dabei wird immer vergessen, dass eigentlich das Gleichgewicht sein soll, dass das, was wir der Natur geben, auch wieder einen Wohlstand bringt, den wir auch zurückgeben können, die am besten die Natur pflegen können.
Da gehören Landwirte dazu. Ich würde da sogar noch einhaken und sagen, wir müssen aufhören, über die Natur zu reden. Also nicht falsch verstehen, ne?
Die Mitwelt, ja.
Richtig. Ja, wir brauchen da auch neue Wörter und neue Erzählungen, weil ja genau das wieder die Trennung aufmacht, dass es eine Natur und einen Menschen gibt. Und das haben wir eben schon ganz klar gesagt. Nein, natürlich nicht. Beziehungsweise es kann eine Natur ohne Menschen. Und dann werden irgendwelche Witze gemacht über Planeten, die sich begegnen. Und dann hatten die mal eine Krankheit und der hieß Mensch. Mhm. Und dann lachen wir irgendwie darüber. Und nach dem Motto, ja, bin ich halt auch wieder losgeworden. Aber die Sache ist halt die, wir haben ein System, und das hast du gerade so wunderbar an so tollen Beispielen erklärt, was immer Interdependenzen hat, also Abhängigkeiten zwischeneinander.
Und gleichzeitig im Gleichgewicht ist.
Und gleichzeitig im Gleichgewicht mit Schwankungen, und das hatten wir am Anfang bei den Extremen, ne, die sich jetzt keiner mehr erklären kann und so weiter. Und zu verstehen, um das einmal kurz auf diese menschlich-emotionale Ebene zu holen, zu verstehen, dass wir vier, aber auch alle anderen Menschen in diesem Studio und alle, die sich das anschauen und so weiter, Teil von dieser Natur.
Und vielleicht und nicht außerhalb. Wir tun immer so, als ob wir außerhalb sind.
Und meine Lieblingsaufgabe, wem das alles zu nach Öko, Green, weiß ich nicht, was versifft klingt.
Links versifft,
richtig, ja. Dem sage ich dann einfach, haltet doch mal oder halten Sie, je nachdem, ob ich die Person duze oder sieze, die Luft an. Und dann gucken Sie mal,
ob das eine Bedeutung hat.
Richtig. Wie lange das geht. Der Weltrekord, du weißt es, liegt, weil du das Buch gelesen hast, liegt bei 24 Minuten und 37 Sekunden.
Ist
ein kroatischer Apnoe-Taucher, der das aufgestellt hat. So. Die meisten von uns liegt es bedeutend darunter, irgendwo im einstelligen Minutenbereich, wenn es gut läuft. So. Und das ist doch der Punkt, wenn wir begreifen, wie wichtig, und Luftverschmutzung ist eines der großen Themen, was medial, gesellschaftlich nicht genug besprochen wird, obwohl es so fatal schon ist.
Ich will nicht nörden, aber ich glaube, ein bisschen was verändert sich positiv, weil wir, das klingt jetzt wieder nach links versifft, aber durch mehr einstrahlende indigene Narrative langsam ein Gespür für Natur und unsere Umgebung wieder entwickeln. Aber das wäre eine eigene Sendung. Mhm. Östen, was ich dich gerne fragen würde, wir haben jetzt gerade ja über Komplexität und das Gleichgewicht, was die Natur soll ich nicht sagen. Okay. Also dieses Gleichgewicht.
Der Planet inklusive Menschen.
One Planet, was dieser One Planet schafft.
Uns
so.
Wir.
Ja. Jetzt kommt das, worüber wir anfangs geredet haben. Jetzt kommen diese Spitzen, diese Extremereignisse. Du hast gesagt, wenn das immer mehr schwankt, kann man eigentlich daraus schließen, das bewegt sich auf einen Kipppunkt zu, also auf einen anderen Attraktorzustand. Das ist ja das, was man dann Kollaps nennt, dieser Kipppunkt. Da wissen wir nicht genau, was danach passiert. Die Vorstellung, die wir haben, ist ja, das Ganze ist reversibel. Das heißt, ja okay, dann wird's mal heftig, aber irgendwie kommen wir, wie bei der Pandemie so ähnlich, dann kommen wir ja wieder zurück.
Das ist leider überhaupt nicht vergleichbar mit der Pandemie. Wäre eher, wenn wir schon Richtung Pandemie gucken, dann wäre das quasi eine Pandemie, die alles auslöscht. Ja, so krass muss man sagen. Denn was wir hier machen ist, wir erhitzen den Planeten immer weiter und das ist nicht umkehrbar. Ja, also den Level, den wir erreicht haben, werden wir in unserer Lebenszeit und tausende Generationen in die Zukunft nicht umkehren und auch nicht mit technischen Mitteln. Temperatur steigt so lange, bis wir die fossilen Energieträger kappen. Und dann dauert das auch noch mal eine ganze Weile.
Mehrere hundert Jahre, soweit ich weiß.
Es gab gerade eine neue Studie da, die zeigte, dass es sehr lange dauert. Und dann haben wir diesen Sockel an Erwärmung und die bleibt sehr, sehr lange und schädigt ja trotzdem weiter. Mhm. Also das Problem ist, alles, was wir jetzt machen, wirkt sich auf sehr lange Zeitskalen aus. Und das ist also quasi, wir können nicht sagen, das wird schon irgendwie, es gibt irgendeine technische Lösung. Nein, gibt es nicht, weil wir das systematisch verändern. Wir verändern systematisch den Planeten. Und das ist nicht einfach umkehrbar.
Also technische Lösungen gäbe es theoretisch, weil man ja das CO2 eigentlich aus der Luft saugen könnte. Es ist nur unbezahlbar in dem großen Maßstab und der Geschwindigkeit, in der man es jetzt tun müsste. Und das ist eben das Problem.
Aber wie viele Anlagen willst du aufstellen?
Ja, klar. Das
und
ist also
wie viel Material willst du dafür verwenden?
Das ja. Und die Frage ist ja auch, warum, wenn es anders geht? Und ja. Das hast du ja eben alles schön beschrieben. Ja. Also egal, ob es die Moore oder andere Lösungen sind. Und im Englischen gibt es ja dieses schöne geflügelte Wort, change by design or disaster. Also wie viel Unglück, wie viel schlimme Dinge müssen erst passieren, damit Menschen dann irgendwie ihr Leben verändern. Stichwort, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und erstmal träge. Und wir haben die Lösung. Die Lösung, ne, und die Wissenschaft, und auch wenn noch nicht alle Fragen geklärt sind und eben ja auch im Film und wir hier auf Fragezeichen verwiesen haben, ist Stand jetzt völlig klar, was wir tun könnten. Und jetzt ist vielleicht die gute, positive Nachricht dieser Runde, dieses Abends oder vielleicht insgesamt, ja, die anderen Systeme, du hast eben auf die Physik hingewiesen, im Sinne von, mit der können wir halt nicht diskutieren, können wir machen, das aber bringt halt nichts. Ja?
Wenn man Langeweile
haben so oder irgendwie Selbstbelustigung. Aber die anderen Systeme, die ganze Gerechtigkeitsfrage, das sind menschengemachte Systeme. Sprich, das haben Menschen sich überlegt und damit können es auch Menschen ändern. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir das jetzt tun und den Begriff hatten wir vorhin schon mal, radikal ehrlich tun.
Immerhin. Ich würde noch eine Sache nochmal dich unterstützend, weil ich habe gar nichts dagegen, dass man daran weiter forscht. Im Gegenteil, wir müssen, der Punkt ist ja auch immer, es wird immer gesagt, wir müssen das machen und dann stürzen sich alle auf eins. Das ist nicht wahr. Wir müssen alles gleichzeitig machen, weil sich da draußen auch alles gleichzeitig ändert.
Also verschiedene Projekte gleichzeitig.
Ja, genau. Also, dass man die Forschung in Richtung von mir aus rausziehen, aus der Atmosphäre das CO2 rausziehen. Vielleicht kann man nach hinten raus damit tatsächlich was gewinnen. Aber wir sind jetzt in der Lage, das CO2 zu reduzieren und damit die Temperaturerhöhung zu kappen.
Aber eine Sache folgt doch ganz klar aus dem, was ihr alle gesagt habt. Es gibt eine versetzte Zeitwahrnehmung. Also unsere politische Demokratie-Wahlperioden-Zeitwahrnehmung von 4 oder 5 Jahren, je nach System, ist ja offensichtlich eine ganz andere als die der Ökologie. Also du hast gesagt, die Langzeitschäden, die das hat und so weiter. Das heißt doch, wir brauchen in der Demokratie definitiv Mechanismen, die diesen Kurzzeitscheiß umstellen auf eine Langzeitüberlegung, die dann auch verlässlich ist. Also es geht ja in der Politik immer darum, verlässliche Entscheidungen zu treffen.
Genau, eigentlich nennt sowas Verträge. Ne? Wir können schon Verträge machen,
da müssen wir jetzt
mal
Ich sag mal,
Antarktis-Vertrag, der hat schon sehr viel bewirkt.
Ja,
Vertrag gegen das Abschlachten der Wale weltweit. 80 Jahre Walschutz sind es jetzt und Wale kommen wieder zurück. Also das ist Teil unseres Menschensystems, dass wir uns sehr wohl über lange Zeit, ganz früher war mal die Religion vielleicht dafür zuständig, heute können wir
Schwarzverträge machen. Das war ultralange Zeitskala. Nach der Apokalypse geht es weiter.
Es ist so wichtig, nochmal zu überlegen, wie sehr wir auf diesem Scheideweg sind. Es ist schon richtig zu sagen, alles, was jetzt noch an CO2 obendrauf kommt, bringt uns immer näher in diese Welt, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können, in ihren Wetterereignissen, in den Veränderungen in der Mitwelt. Aber wir haben auch die Möglichkeit zu sagen, wenn das wieder weniger CO2 wird, was lange dauert, dann wird sich natürlich das Meereis zurückbilden, weil Meereis nichts anderes ist als gefrorenes Seewasser, was dann gefriert, wenn es kalt genug ist.
Also,
und so kann man das Erdsystem runterbrechen in Elemente, die eben auf CO2 in der Atmosphäre reagieren, manche schneller, manche langsamer. Aber viele Elemente sind noch in Reichweite, dass sie nicht für immer verloren gehen. Aber es wird immer härter und immer teurer und immer unbequemer. Und das ist das, wo ich denke, warum klappt das nicht, das vernünftig zu kommunizieren, dass wir uns eigentlich mit Risiken beschäftigen müssen und uns als Menschen vorstellen müssen, was würde ich denn tun, wenn ich wüsste, dies und das ist mit jedem Risiko verbunden und ich entscheide mich jetzt. Es sind alles Optionen. Und dann kommt diese große Diskussion, wo du ja auch mitredest. Ne? Sind wir überfordert, erschöpft, müde, können wir uns gar nicht auf diese vielen Optionen einstellen? Muss jemand anderes das alles für uns regeln? Und so gibt es eben viele Menschen, anscheinend immer mehr Menschen, die sich etwas wünschen, was gesteuert wird, wo sie nicht selbst der Akteur sind.
Super,
und das ist eben dieser Kampf der Systeme, den wir feststellen.
Da sind wir genau beim nächsten Thema und da geht es um Kommunikation. Kommunikation. Und man kann es ja nicht oft genug sagen, der Klimakollaps, dessen weitreichende Folgen wir zum Beispiel in den Überschwemmungen sehen, aber genauso auch in den Dürren und erfahren, der massive verstörende Verlust der Biodiversität, das sind zwei Facetten einer übergeordneten Krise, eines Zusammenhangs. Doch das wird nur selten kommuniziert und selten in seiner Bedeutung auch ausbuchstabiert. Also was heißt zum Beispiel Überschwemmung? Ja, da landen die ganzen Öltanks im Meer und so weiter. Da müssen wir vielleicht gleich noch drüber reden. Lassen Sie es mich mal ein bisschen pathetisch ausdrücken. Wenn wir die Ozeane nicht als Freunde, als Hilfe und die Lebewesen der Meere bis hinunter in die Deep Sea nicht wertzuschätzen lernen, werden wir untergehen. Sagen kann man das, denn ich sag's ja gerade, aber wie steht die Chance damit, ernst genommen und auch gehört zu werden? Und vor allen Dingen, wie macht man das dann gut?
Leute, ich bin hier gerade mitten im Amazonas-Regenwald und hier verfolgen wir gerade eine Brandrodung. Ich weine nicht, weil ich eine Zwiebel geschnitten habe. Ich weine auch nicht, weil mir das alles so nahe geht. Es geht mir schon nah, aber deswegen weine ich nicht, sondern man kann nicht mehr richtig atmen.
Luisa Schneider ist Klimaaktivistin bei Greenpeace und zeigt in Videos auf Social Media die Ursachen und Folgen der Klimakrise auf. Nicht immer streng wissenschaftlich, sondern oft sehr emotional.
Und hier fliegen brennende Vögel rum. Was ist das hier für eine kranke Welt?
Seit einigen Jahren regt sich Widerstand. Vertreter der jungen Generation wehren sich. Sie sehen die Ignoranz vieler Mächtiger in Klimafragen als persönlichen Angriff auf sich selbst.
You have stolen my dreams, my childhood with your empty words. And yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you?
Wie könnt ihr es wagen? Mit diesem leidenschaftlichen Ausruf schreibt Greta Thunberg 2019 Geschichte. Sie fasst die Gefühle einer ganzen Generation in Worte. Und sie macht noch etwas. Sie gibt Raum für Hoffnung und für Veränderung.
Das Aktive helfen und durch dieses Aktivsein eben dann diesem Gefühl, diesem Ohnmachtsgefühl direkt entgegenzuwirken, direkt. Und das ist so empowernd, das ist so motivierend, das ist so befähigend und so passiert ja eben dieses Konzept von aktiver Hoffnung.
Aktive Hoffnung. Einerseits sagen, was ist, sachlich und emotional. Gleichzeitig aber aufzeigen, was die Folgen sind. Das ist das Rezept vieler junger Klimaaktivistinnen. Es geht dabei nicht nur um Fakten und wissenschaftliche Erkenntnisse, sondern auch um persönliche Haltung und Gefühle. Ist das am Ende wirksamer als ein rein sachlicher Diskurs?
Wir sind hier, wir sind laut, weil wir uns die Zukunft klauen.
Marin, würdest du sagen, dass in der jungen Generation das, wofür du ja immer eintrittst, nämlich Emotion und Verstand zu verbinden, weil es im Gehirn ja sowieso ein System ist, dass das die Jugend tatsächlich besser kapiert hat?
Nein. das ist die vielleicht ernüchternde Antwort. Denn das haben ja auch sehr erfolgreich, ich weiß nicht, wo Jugend jetzt genau aufhört, das weiß ich jetzt hier nicht, ja. Aber ältere oder Menschen fortgeschritteneren Alters machen genau das sehr erfolgreich. Und wir müssen jetzt ja nur einmal gucken, was passiert gerade weltweit politisch. Eine Hinwendung zu einem möglichst einfachen, sehr emotional getriebenen Verständnis von, wie die Welt funktioniert und wer schuld an meinem persönlichen Leid und so weiter ist. Und dass ich dann, also wenn ich jetzt die sendende Person wäre, das natürlich alles lösen kann. Und aus hirntechnischer Sicht ist das ganz einfach zu erklären. Weil ein Angsthirn, also ein Hirn, mein Gehirn und damit ein Mensch, in dem das Gehirn drin sitzt, natürlich vor allem auf das Hier und Jetzt sich fokussieren muss. Mhm. Warum? Um zu überleben. Also Angst ist eine total sinnvolle Emotion.
Für jetzt.
Für jetzt. Für kurzfristig oder ultra kurzfristiges Denken.
Was ja nicht zusammenpasst, da haben wir eben drüber geredet, zu diesen langen Zyklen.
Und deshalb haben wir diese Herausforderung. Weil wir quasi eine doppelte Ohrfeige, so im Englischen gibt es dieses Double Whammy, ja, sozusagen die doppelte Ohrfeige, links, rechts, ne? Auf der einen Seite haben zwischen zu verstehen, wenn wir Dinge erhalten wollen, die wir uns geschaffen haben, wie zum Beispiel zivilisatorische Prozesse, Verträge, mhm, haben wir eben drüber schon gesprochen, müssen wir jetzt ganz viel verändern, eigene Lebensgrundlage. Also der urkonservative Gedanke eigentlich auf den Kopf gestellt wird. Mhm. Nämlich zu erhalten bedeutet jetzt verändern. Und das, ja, muss man erstmal schaffen.
Also konservativ gleich bewahren, erhalten. Richtig. Und wenn ich erhalten will, muss ich mich verändern, damit, korrekt, das, was ich erhalten will, weiterleben kann.
Korrekt. Das, so, ist sozusagen der erste UMI. Und der andere kommt dann, okay, wenn dann, weil schon so viel Veränderung, die Kollapse spürbar sind, ja, also die gesellschaftlichen Kollapse aufgrund der klimatischen, der Mitweltveränderungen spürbar, mhm, sind, dann sind die Hirne und damit die Menschen mehr in diesem Angstmodus und damit weniger bereit, sich A zu verändern, geschweige denn physisch in der Lage, sich zu verändern, weil sie auf das Überleben im Hier und Jetzt fokussiert sind. Und jetzt kommt aber die konstruktive, natürlich, ja, die konstruktive, lösungsorientierte Fragestellung oder Antwortmöglichkeit, wie gehen wir jetzt damit um? Ein System, was sich gerade verändert, ein menschliches System, was sich gerade verändert, ist eben auch in der Lage, Veränderungen in allen Lebensbereichen zu denken. Also wann kriegen wir Werbung, um in einen Fitnessclub einzutreten? Wenn wir umziehen, wenn ein Kind geboren wird, wenn große, so in, mhm, der Psychologie heißt es Live-Events.
Ja.
Die Ereignisse passieren im Positiven oder im Negativen, dann sind wir auch besonders gut in der Lage, andere Dinge zu verändern. Und das müssen wir gesamtgesellschaftlich, global, also die Menschheit, jetzt versuchen zu nutzen, indem wir Menschen Verantwortung und Macht geben, die das verstanden haben.
Ich will
haben
nicht spoilern,
und die
aber
helfen,
ich meine, was ja passiert gerade ist, dass wir uns einigeln, also Nationalismus, die Idee eines gemeinsamen Rechtsraums zerbricht. Ich habe einen chinesischen, russischen, afrikanischen, europäischen Rechtsraum, ja, und die sind nicht immer miteinander kompatibel. Das heißt, unsere Reaktion darauf ist ja genau das Gegenteil im Moment.
Ja und nein. Da kommt jetzt der mediale Bias und ich gucke auch schon mal nach rechts, jetzt nicht politisch gesehen, sondern an diesen Tisch hier.
Danke.
Ja, nach rechts.
Der Tisch ist sehr rund.
Der Tisch ist
von
rund,
da,
genau.
Von da ist rechts also wieder links.
Meine rechte Hand. In dem Fall, oder zu meiner Rechten, da halt erzählen wir uns tatsächlich auch häufig faktisch die falschen Geschichten. Warum? Weil dieser Negativitätsbias, den wir alle in uns tragen, also diese Vorliebe fürs Negative, um uns am Leben zu halten.
Was wir ja doppelt so stark bewerten wie einen positiven Impuls.
Richtig, richtig. Eben auch medial natürlich in einer Zeit der Aufmerksamkeitsökonomie. Jetzt kommen viele Themen zusammen, aber da sind wir auch bei dem, es ist alles miteinander verbunden, die Gerechtigkeitsfrage auch damit verbunden ist. Denn was verkauft sich? Mhm. Natürlich die negativen Nachrichten. Mhm. Und die Geschichten davon, weil unser Hirn eben darauf getriggert ist, mehr darauf zu achten und uns am Leben zu halten. Also sprich, darauf wird mehr gesetzt, da wird mehr Geld mit verdient und dann haben wir im Durchschnitt, auch das empirisch sehr gut belegt, ein zu negatives Weltbild, vor allem, und das hat Antje ganz am Anfang mit angesprochen, bei dieser Überzeugung, wie bereit eigentlich andere Menschen sind, für Veränderungen und Dinge zu verändern, das haben wir mittlerweile in der Psychologie sogar einen eigenen Begriff für, das ist die pluralistische Ignoranz. Also, dass wir falsch einschätzen, ignorant sind gegenüber dem Willen einer großen Menge an Menschen.
Wir selber glauben, wir gehören, so geht das ja, was in deinem Buch, wir glauben, zu einer Minderheit zu gehören. Zum Beispiel diese Minderheit, die versucht, die Mitwelt zu schützen. Und weil die Mehrheit ja dagegen ist, halten wir die Klappe und machen nichts.
Genau,
während in Wahrheit die meisten Menschen gar nicht dieser Ansicht, ja, sind.
Schöne Studie da aus den USA, um mal kurz eine Zahl reinzubringen. Fast 100%, also es gibt eigentlich keine Studie, wo irgendwas mit 100%, weil wir einfach so unterschiedlich sind. Fast 100% der dort befragten Amerikanerinnen und Amerikaner schätzen falsch ein, wie progressiv, ja, ihre Mitmenschen gegenüber der Energiewende sind.
Und Republikaner noch mal mehr als,
natürlich,
Demokraten.
Weil aber die Geschichten falsch sind.
Unsere eigenen Erhebungen über uns selbst hier in Deutschland sind auch nicht schlecht, wo auch alle bereit wären, was zu tun, wenn nur nicht der Nachbar immer bescheißen würde. Und das ist wieder die Gerechtigkeitsfrage.
Genau das.
Ne? Ja. Dass es, man sich selber etwas abbringt und selber etwas spart.
Ja, das ist die Neidfalle auch,
ja,
ein bisschen.
Das,
ne,
ist aber auch Vertrauen.
Ich esse vegan und der isst den Ochsen.
Genau. Oder ich kaufe mir jetzt keinen Auto, fahr Lastenfahrrad, aber der Nachbar hat jetzt schon dreimal noch größeres Auto gekauft, dann ist mein Effekt ja wieder weg. Und das ist ja das Verheerende an dieser Individualisierung des Problems, wo wollen wir eigentlich hin? und wer muss eigentlich was tun, dass das so runtergeschoben, runtergebrochen wird auf den Einzelnen bis hin zum Kind, dem gesagt wird, jetzt was du isst, entscheidet, ob die Welt morgen grün ist oder nicht. Natürlich muss jeder was beitragen, aber vor allen Dingen glaube ich an die Rolle des Staates, der
die großen Regulierungen,
uns Bürgerinnen und Bürgern es einfach zu machen, dass wir das Richtige tun können. Und wenn man jetzt wieder diese verschiedenen Systeme miteinander verbindet, dann erkennen wir dieselbe Geschichte ja immer wieder. Ob es jetzt Gesundheit ist und Prävention und alles, was wir eigentlich wissen über gesundes Leben und wie wir auch toll alt werden können, gesund. Das ist ja alles klar, aber warum geht es dauernd schief? Weil der Einzelne sich dann trotzdem gegen eine Übermacht von Konsum, irrsinnigen Geschichten, irrsinnigen wehren müsste. Und die einfachen Hilfestellungen, die wir hätten, damit wir uns leichter, gesünder ernähren, die sind eben nicht zusammengeschaltet. Ne?
Und das ist wunderbare Studien dazu, gerade einmal zum Thema Übergewicht. Ja? Also über 50% der erwachsenen Bevölkerung in Europa ist mittlerweile übergewichtig. Wir wissen alle, das sind so und so viele Risikofaktoren für alle möglichen Zivilisationskrankheiten, wie es dann so schön ist, ein Euphemismus eigentlich, ja? So schön dann heißt. Und die Studien zeigen, das sind nicht die Menschen, die sich nicht selber regulieren können, sondern die im höchsten Maße, das, was du gerade beschrieben hast, den Verlockungen ausgesetzt sind. Also sprich zum Beispiel auf ihrem Arbeitsweg dann bei 15 Burgerläden vorbeikommen, um es mal ganz platt zu sagen. 10 Kiosken, wo irgendwie der Zuckermist und Fett, Zucker und so weiter, wo unser Hirn sagt, yay, weil früher war das vielleicht rar, aber heute eben nicht.
Direkte
mehr.
Belohnung.
Ja.
Östin, du kennst ja diese Diskussion, weißt das, bist in der Medienkommunikation, also sind wir ja beide, auch mit der Sendung jetzt hier. Was ist deine Schlussfolgerung? Wie siehst du das mit der Wissenschaftskommunikation?
Ja, ich fand es interessant, dass sich die Kommunikatoren ja selber fragen, was wir falsch gemacht haben. Also ich bin der Meinung, wenn die Adressaten nicht zuhören wollen, und damit meine ich jetzt gar nicht die Masse, sondern diejenigen, die tatsächlich was verändern können, also tatsächlich Richtung Politik, Medien.
Ölindustrie, Autoindustrie.
Ja, Autoindustrie, ja, das ist ja lang, ne?
Ja.
Also wenn die quasi die Informationen nicht hören wollen und sich auch nicht verändern wollen, weil es ist ja auch lukrativ. Ne? Also ich meine, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, was das eigentlich an Geld bringt, Kohle, Öl und Gas zu verbrennen. Also wir hängen wie ein Drogensüchtiger hängen wir an diesen fossilen Energieträgern.
Also uns bringt es jetzt nicht so viel, aber bestimmten Leuten bringt es sehr viel, weshalb der Reichtum in einigen Bereichen exponentiell
wächst. Weltweit. Und dieses System zu verändern, da müssen wir uns nichts vormachen. Da sind ganz viele, die dagegen arbeiten, in allen Bereichen, ja, quer durch die Gesellschaft, die das nicht wollen. Auch, sie nehmen das eben auch in Kauf, dass das zusammenbricht. Da gibt es ja auch, sehr wissenschaftshistorisch gut aufgearbeitet, zum Beispiel Merchants of Doubt, ne, mit Naomi Oreskes, mit diesem Buch, kann man nur empfehlen. Wie auch die Tabakindustrie das damals schon gemacht hat, haben die einfach dann aufgestülpt auf quasi das Querschnittsthema Klima.
Das ist das aktive Gegensteuern mit viel Geld. Da gibt es jetzt viele Beispiele. Ja. Tabak ist eins, Süßigkeiten sind andere. Ja. Okay, das kennen wir. Aber um nach vorne zu gucken, wie machen wir es besser?
Ja, bessere Kommunikation. Und zwar nicht, ich nehme dir etwas weg, ja, und du darfst das nicht mehr, sondern die Kommunikation muss so laufen, dass es geil ist, Klimaschutz zu machen. Ja? Man muss sagen,
die Städte liebe besser aussehen,
ja,
angenehmer sind.
Natürlich, wenn man mit seinen Kindern durch die Stadt läuft, dann kann das Kind durchatmen, wenn es emissionsarme Autos sind. Oder vielleicht sogar gar keine Autos, weil einfach die Stadt so umgebaut ist, dass es nicht mehr nötig ist, dass man gehen kann, Radfahren kann. Aber versuch mal, solche Themen ernsthaft zu diskutieren. Das wird ja voll in den Populismusbereich gezogen. Und es ist wie in so eine, also besonders in sozialen Medien, explodiert das ja geradezu.
Negativity Bias, weil soziale Medien.
Ja, plus noch eine andere Sache, der Backlash, den wir eben global gerade erleben können. Aufgrund dieser, da sind wir bei der Gerechtigkeitsfrage. Weil natürlich die Menschen, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten, wenn man es so grob zusammenfassen hat, sehr stark davon profitiert haben, im Sinne von finanziell davon profitiert, sind nicht unbedingt immer glückliche, zufriedene Menschen, aber zumindest finanziell davon sehr stark profitiert haben, genau damit kurz bis vielleicht noch damals mittelfristig, jetzt nur noch kurzfristig sehr viel Geld machen zu können. Mhm. Und damit eben natürlich ein Netzwerk Und das ist wieder ganz wichtig zu begreifen, das ist ein menschengemachtes Netzwerk. Das heißt, wir können das verändern, der Macht aufgebaut haben und jetzt dieser Backlash eben vor allem dafür sorgt, also so ein bisschen wie so ein hoffentlich letztes, und das liegt an uns, ob es das letzte Zucken ist. Ein Zucken dieses Systems, was einfach nicht tragbar ist, weil die planetaren Grenzen es nicht aushalten. 6 von 9 planetaren Grenzen sind überschritten. Klima und Biodiversität sind 2, die wir heute hier angesprochen haben. 4 weitere haben wir gar nicht diskutiert. Ja? Mhm. Also jetzt zu sagen, okay, an uns liegt es, mit der Physik können wir nicht diskutieren. Wie gesagt, können wir aber, hilft nicht. Wir können aber diesen Backlash abfangen. Und dann sind wir bei der vielleicht besten Nachricht, dieser pluralistischen Ignoranz. Den Begriff muss jetzt niemand lernen, aber das Phänomen zu begreifen, zu verstehen, dass es einen Unterschied macht, wenn wir laut werden, wenn wir auf die Straße gehen oder was auch immer in unseren Kreisen oder eine Sendung wie diese machen.
Nicht nur das, wenn wir auch miteinander reden, weil ich lebe ja in der Ansicht, Korrekt. Ich gehöre zur Minderheit. Die anderen wollen sich ja gar
das
nicht ändern.
Das meine ich mit laut werden als Metapher.
Ja. Ich vernetze mich mit den anderen, stelle fest, die sehen das ja ähnlich. Ja. Also wir sind eigentlich sogar in der Mehrheit.
Ja. Aber die Frage ist ja immer, ist nicht ein Teil auch des Kommunikationskonzeptes, dass man eben ehrlich über die Nähe von Lösungen redet. Das ist ja gar nicht so, als ob die Wissenschaft nicht zig Lösungen vorschlagen würde die ganze Zeit. Und wir auch eigentlich eine mit den Staatsverträgen, mit den Klimazielen, mit dem Green Deal in Europa auch gebaut haben. Und die Komponenten sind ja eigentlich einfach. Natürlich brauchen wir Menschen immer mehr Energie. Da gibt es nichts drum herum zu reden. Die Energie muss aber nicht Öl, Kohle und Gas sein. Es ist gar nicht so lange, dass wir in Öl, Kohle und Gas festhängen. Das können wir noch. Wir können Bücher lesen, Tagebücher genau über unsere Vorfahren, die das eben gar nicht hatten. Und die Entscheidung, dass es jetzt so ist, wie es ist, das ist alles ganz kurzfristig, kann natürlich eine andere Technologie sein. Dann kann das, muss es auch nicht so sein, dass wir so fundamental fossile Energien subventionieren, sodass immer noch das auch, was wir in Deutschland in die Subventionen stecken, das sind 10 Milliarden, das ist mehr, als wir für den Klimaschutz mobilisieren. Regierungspartner haben gesagt, wir sollen nicht das Land der Subventionen sein, dabei gehören wir zu denen, die am meisten subventionieren und auch noch das Falsche. Und diese Schalter zu begreifen, darüber zu sprechen, um dann zu sagen, naja, wie machen wir es denn? Dafür gibt es doch einen Vorschlag. Das, was Müll ist in der Atmosphäre, braucht eine Müllsteuer, braucht Kosten, damit ein Staubsauger es wieder entfernen kann. Ob der Staubsauger die Bäume sind, die Meereslebewesen oder dann doch ein Luftfilter an der Industrie, kann man ja entscheiden. Aber es muss auf jeden Fall nicht kostenlos die Atmosphäre vermüllt werden. Und diese einfachen Lösungen, denen müssen wir eine Sprache und eine Stimme geben. Und die fehlt leider. Forschung hat gezeigt, was die Bürgerinnen und Bürger am wenigsten begriffen haben, ist, dass eigentlich die Regierung dafür verantwortlich ist und Europa auch, Klimageld auszuzahlen. Das, was besteuert wird, wird umverteilt, sodass die, die sich umweltfreundlich verhalten und naturpositiv, etwas davon am Ende des Monats in der Kasse haben.
Ich danke dir, dass du die Stimme dafür erhoben hast. Wir sind leider am Ende mit der Zeit. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Und nochmal ganz kurz. Es gibt eindeutige moralische Argumente für Arten, Umwelt und Klimaschutz. Realpolitisch sticht immer das Argument, dass der Verlust der Ökosysteme und der Klimakollaps Menschen töten. Umso erstaunlicher ist, dass Meeresbiologen, wir hatten ihn erwähnt, wie Enric Sala, längst bewiesen haben, dass große marine Schutzgebiete, die die Biodiversität fördern, eben nicht, wie immer behauptet, den Nettoprofit zum Beispiel vom Fischfang schmälern. Im Gegenteil, in Wahrheit ist die Beziehung von Ökologie und Ökonomie durchaus eine Win-Win-Beziehung. Das aber sieht nur ein, wer von den kurzen Lebenszyklen der Politik umstellt auf die längeren ökologischen. Und selbst ökonomische Gewinne muss man ja langfristig rechnen, wenn man gut rechnet. Also der Gott des Kurzfristigen, das möglichst schnell und gleich, führt in Wahrheit zu unwiederbringlichen Verlusten. Und dagegen fördert Naturschutz nachweislich oft schon nach wenigen Jahren den Gewinn. Und noch gibt's eine Chance. Wir müssen nur lernen, klarer zu sehen, weitsichtiger, etwa indem wir mit den Ozeanen an einem Strang ziehen. Wenn wir die Ozeane zerstören, werden wir alle verlieren. Und tschüss.